ARD.
Hallo, herzlich willkommen bei Fakt ab. Hier sind für euch Sina Kürz und Eneas Hoch. Sina, wir machen das wie besprochen.
Ja, wir machen es wie besprochen. Ich sag ein Thema, gut, dann machst du ein Thema, dann mach ich wieder ein Thema und dann machst du ein Thema.
Und vor allen Dingen, wir hatten gesagt, wir machen es mittelmäßig.
Wir machen die Qualität der Sendung. Hm? Ah genau, die regulieren wir immer, das passen wir vorher mal an. Und heute ist mittelmäßige Qualität.
Nee Leute, damit ihr das einordnen könnt, wir haben gesagt, wir müssen uns ein bisschen befreien von diesem Erfolgsdruck. Und wenn wir sagen, oh, das wird heute super, dann sind die Chancen schon schlecht.
Ja.
Deswegen sagen wir, wir machen es heute mittelmäßig, aber das wird schwer, denn wir haben ausnehmend adrette Themen für euch.
Adrett? Wie kommst du auf das Wort Adrett? Das gibt's ja nicht.
Es ist mir gerade so in den Kopf gekommen.
Wobei Adrett passt vielleicht jetzt auch zum Thema. Es geht um ein kleines Styling-Thema. Auch was Schönes zum Mitraten, passt jetzt auch so ein bisschen zum Wetter. Welche Haarfrisur war wohl evolutionär am vorteilhaftesten? Glatte Haare, so leicht gelockte Haare oder richtig, richtig gelockte Haare oder Glatze? Ist ja auch eine Art von Frisur. Kann ja jeder mal da hinten mitraten. Es gibt nämlich anscheinend schon lange Überlegungen, was alles Gründe dafür sein könnten, warum unser Kopf meist auffällig stärker behaart ist als der Rest am Körper.
Aber nur oben.
Nur oben, genau.
Und sonst hinten. Irgendwo.
Hinten? Am Rücken oder wo?
Hinten am Kopf, so. Aber jetzt zum Beispiel nicht vorne. Also ich habe kein Fell im Gesicht. Bestenfalls Bart, aber...
Ja, manche haben schon Fell, genau. Fell im Gesicht. So ganz leicht. Im Gesicht oder am Gesicht? Wie meinst du das?
Also wenn du sagst, warum sind wir im Kopf behaart, wollte ich nur sagen, aber hauptsächlich oben und hinten. Also die wenigsten haben jetzt ja Stirn und also ich sehe nicht aus wie eine Katze.
Nasenhaare. Zum Beispiel. Das stimmt.
Darf ich einen Tipp abgeben, was evolutionär geschickt ist?
Ja.
Auf jeden Fall nicht locken, weil ich kann mir vorstellen, damit bleibst du im Gebüsch hängen.
Ah.
Wenn du vor dem Tiger wegläufst.
Da kennst du aber meine glatten Haare nicht. Ich habe ultra viele glatte, super dünne Haare, die sich um alles rumwickeln. Richtig Medusa-Style. Also ich glaube, ich bleibe als erstes irgendwo hängen mit meinen Haaren.
Aber bisschen ja. Haare braucht man ja, damit man nicht friert.
Richtig, genau, in die Richtung geht es nämlich auch. Es gibt eine neue Studie zur Kopfbehaarung von amerikanischen ForscherInnen, unter anderem von der Pennsylvania State University. Die wollten nämlich wissen, was schützt das Hirn vor Temperatur am besten? Und ich beschreibe jetzt den Experimentaufbau, weil der ist wundervoll. Mhm. Der sieht mal wieder aus wie aus einem Horrorfilm. Ich glaube ja, dass super oft so Experimentaufbauten aussehen wie aus einem Horrorfilm und das für die ganzen Leute, die da arbeiten, so total normal ist, ne? Auch total abgehärtet sind. Und jeder, der in diesen Raum reinkommt, bekommt erst einen totalen Schock. Also wir befinden uns in einem Windtunnel. Da drin steht ein roter Metallrollstuhl. Und in diesem Rollstuhl
ist... Schon ein gutes Setting.
Ja, in diesem Rollstuhl ist ein menschengroßer Dummy. Modellname des Dummies übrigens Newton. Ich wusste gar nicht, dass es da Modelle gibt, aber der heißt Newton. Sieht jetzt auch nicht unbedingt aus wie Newton. Ich weiß nicht, warum er so heißt, aber...
Hat er Locken? Weil Newton
nee,
ist
genau.
Eine Perücke, oder?
Hab ich auch erst gedacht, so nee. Er hat an sich erstmal gar keine Haare, also sozusagen Glatze. Er hat aber einen Onesie an, einen roten Onesie. Also dieser Dummy ist komplett in rotem Stoff bis zur Augenpartie zugekleidet. Und anstelle der Augen gehen fette Kabelanschlüsse in den Kopf rein, also da, wo die Augen sein sollten, ne, stecken diese Kabelanschlüsse rein, die wahrscheinlich zu irgendeiner Messstation oder so gehen. Es sieht einfach nur schrecklich aus.
Und dieser ich frage mich, wie macht man das generell? Ein Dummy soll ja Daten übertragen und warum per Funk? Ne? Kabel ist einfach eine gute Qualität und hat sich jahrelang bewährt.
Ja.
Der menschliche Körper hat nur manche Öffnungen. Also ich wüsste gar nicht, außer die Ohren, alles andere sehr, glaube ich, sehr skurril aus.
Ja, ich glaube, also genau, stimmt, man könnte die Ohren nehmen. Ich habe gedacht, Nasen sind vielleicht zu klein, die Eingänge. Es mussten schon ziemlich dicke Kabel sein. Ich weiß nicht, was es für Anschlüsse genau waren. Aber Augen haben sich irgendwie angeboten. Und in dem Experiment geht es ja auch nicht um Augentemperatur oder so. Die interessiert ja gar nicht. Also es ging um die Kopftemperatur. Dieser Dummy wurde nämlich mit Strom beheizt, dass er auch auf Körpertemperatur ist. Das klingt auch schon wieder mega creepy, mit Strom beheizt.
Mehr Abwehr.
Und er sitzt da in seinem Rollstuhl, in seinem Onesie unter Lampen und hat unterschiedliche Perücken anbekommen. Er sitzt in einem Windtunnel, weil auch eine kleine schwache Brise durch diesen Windtunnel läuft. Und er hat eben unterschiedliche Perücken an. Perücken, einmal lange Haare, lange glatte Haare, einmal so leicht gewellte Haare und einmal sehr stark gewellte Haare oder halt eben sehr, sehr dichte Locken. Farbe und Hardicke ist...
Rustermann Vibrations.
Ja, richtig, genau so sah das aus. Einfach super crazy mit diese Kabelanschlüsse. Egal. So, und durch diese Lampen wird dann eben der Kopf erhitzt, ne? Soll sozusagen die Sonne so ein bisschen simulieren. Und dann wird durch diese Kabelanschlüsse vielleicht auch die Kopftemperatur gemessen. So, und Ergebnis, je stärker und dichter die Locken, umso kühler blieb der Kopf. Das ist das Ergebnis. Aber das hast du, glaube ich, auch gesagt, oder?
Ich hatte gesagt, ich glaube, Locken eignen sich überhaupt nicht gut, weil man denen im Gebüsch hängen bleibt. Ich hatte gar nicht an Hitze gedacht, so, also außer von wegen ein bisschen Haare sind gut gegen Auskühlen, aber ich hatte jetzt gar nicht an den umgekehrten Effekt gedacht. Okay, ja, genau. Einfach Locken sind schön dicht, kann ich mir gut vorstellen. Ja, so wie Dämmwolle, so wie Sägespäne oder sowas.
Ja, ich finde es eigentlich, also ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Die haben jetzt nicht geschrieben, was der Grund ist, sondern dann werden ja immer nur einfach
Resultate präsentiert.
Genau, Resultate präsentiert und dann werden auch irgendwie Vermutungen aufgestellt. Eine Vermutung ist eben, weil sich in dieser dichten Lockenhaarstruktur dann so Luftpolster oder so bilden. Ja.
Du musst ja auch noch was übrig haben fürs Folgepaper. Wenn das gut ist, dann kannst du gleich
einen
zweiten Teil rausbringen.
Außerdem war das alles die gleiche Haarstruktur. Das stimmt ja auch schon irgendwas nicht. Ne? Also man kann auch noch mit Newton kann man auch noch weitere Experimente machen. Man hat auch ein bisschen Wasser.
Haarfarbe fände ich auch noch.
Auch interessant.
Man sagt ja immer hier so, weiße Häuser in Griechenland, die sind deswegen so schön weiß, weil die halt viel reflektieren. Und wenn was mehr reflektiert, kann weniger aufheizen.
Ganz genau, das wäre auch ein Punkt, den man noch testen könnte. Also es gibt noch sehr viel...
Ach, dann ist das gar nicht so schlimm, wenn ich grau werde, weil ich dann vielleicht bessere Absorptionseigenschaften
habe. Es wäre nur schlimm, wenn du kahl wirst, ne? Also dann brauchst du einen Hut. Aber an sich...
Wäre das schlimm? Was kam da raus? Ist Glatze schlimm?
Na, Glatze war schlimm, ja. Also Glatze war nicht so gut. Die haben dann auch mal...
Gut, gar nichts dazwischen, kann man sich schon vorstellen. Dass gar kein Haar zwischen Wärmequelle und Gehirn.
Ja, also die Abstufung war wirklich Glatze am schlechtesten, dann glattes Haar, dann leicht curly Haar und dann wirklich diese richtig curly fries Locken, die waren am besten. Fand ich ganz witzig, die Chefforscherin Tina Lazizi hat auch richtig tight curly Hair gehabt. Also
wie ist die wohl auf das Forschungsgebiet gekommen?
Ja, genau. Wahrscheinlich, ich kann mir auch vorstellen, dass unter den ForscherInnen dann auch so ein paar Wetten abgegeben werden. Wer von uns ist evolutionär am besten gegen den Klimawandel schon mal vorbereitet von uns? Ja, wir auf jeden Fall nicht, Ineas. Wir sind, sind die Beta-Version vom Homo sapiens.
Und ich als Mann werde ja sowieso wahrscheinlich das traurige Schicksal erleiden.
Dafür gibt es ja Hüte.
Muss mir dann die nächsten unschnelle Autos. Letzte Woche haben wir über ein aktuelles Forschungsthema aus der Physik gesprochen. Eine Arbeit, die in Royal Society Open Science erschienen ist. Und ich habe hier einen Teil des Experiments aus dieser Arbeit mit euch nachgemacht zusammen. Es ging um Erdnüsse, die in Bier auf- und abtanzen. Kennst du das, Sina? So ein großes Ding angeblich in Argentinien.
In Argentinien? Warum?
Keine Ahnung. Ich war da noch nie, aber da ist das wohl Usus.
Da ist es Usus, dass man Erdnüsse ins Bier wirft, also aus Spaß oder macht man das aus irgendwelchen Geschmacksgründen?
Das stand da nicht. Das stand, das wäre
es very popular in Argentinien. Tut mir leid, dass ich immer die falschen Fragen stelle hier, aber das sind die Fragen, die ich mich als erstes frage. Warum wirft man seine Erdnüsse ins Bier? Also das wievielte Bier gefragt. Muss es sein, damit ich meine Erdnüsse da reinwerfe?
Wir hatten letzte Woche auch keine Antwort drauf und deswegen dachte ich, frage dich, aber willkommen im Club.
Auch,
Leute,
auch
hört nochmal rein.
Auch ich weiß es nicht.
Dieses heiße Forschungsthema lässt niemanden kalt, auch Yannick nicht. Er hat uns geschrieben, das Thema tanzende Erdnüsse in Bier erinnert ihn an einen Versuch, den er in der 5. Klasse gemacht hat. Das Prinzip gilt nämlich auch für Tomaten in Sprudelwasser. Die bewegen sich auch auf und ab. Wahrscheinlich funktioniert das auch in Bier. Das haben wir in der Schule aber nicht ausprobiert.
Okay, die haben es in der 5. Klasse haben sie es nicht mit Bier ausprobiert. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen für die Schule.
Aber die, weiß ich nicht.
Also die steigen auf und ab in der Kohlensäure. Also es wird wahrscheinlich mit Kohlensäure zusammenhängen, oder? Weil ich kenne dieses Experiment zum Beispiel nicht.
Erstmal zum Bier. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, dass es eine gute Schule ist, weil man kann ja auch alkoholfreies Bier nehmen und so sagen, Leute, heute machen wir ein Experiment mit Bier. Ich glaube, das begeistert auch Fünftklässler. Also der Physikunterricht wäre bestimmt etwas, eine Spur geiler geworden, wenn man Bier genommen hätte, statt... Sprudel.
Ich habe mal im Ferienlager da habe ich so Kindergruppen geleitet. Und da hatte ich eine Kindergruppe, die waren so um die 8. Waren wir in Frankreich Orangina getrunken und bei Orangina hinten stand 0,1% und da war aber irgendwas mit Fruchtgehalt oder irgendwie sowas. Ne?
Kommt
und dann habe ich
Orangina.
Das, ja, also stand halt dann da ja, ungefähr oder 0, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und dann hat mich das Kind gefragt, so, hä, was ist das? Ich so, das ist der Alkoholgehalt. Fand mich sehr, sehr witzig damals. Und das Kind ist den Rest des Tages nur noch getorkelt. passiert nur noch. Genau das wäre bei Yannick in der Klasse auch passiert, I promise.
Ja, wahrscheinlich. Also ich kannte das auch nicht mit der Tomate in Sprudelwasser, aber dass das gleiche ist wie Erdnuss in Bier physikalisch, ist doch plausibel, oder?
Weiß ich nicht, weil du musst mir, glaube ich, erstmal das Erdnuss... Ich habe die Folge letzte Woche noch nicht gehört.
Dann bekommst du jetzt eine Hausaufgabe. Und ihr Leute, ihr auch. Wenn ihr es nicht gehört habt, hört mal rein. Wir haben das experimentiert. Ich habe gedacht, also du hast schon recht. Es liegt natürlich an der Kohlensäure. Es setzen sich Bläschen an der Erdnuss fest. Mhm. Und dadurch bekommt die Schwimmflügel und geht nach oben. Und dann platzen die Bläschen, dann sinken sie ab und so weiter und so weiter. Und das müsste das Gleiche sein. Und ich dachte, das machen wir hier auch nochmal. Ja, bitte, du meldest dich.
Ich zeig auf.
Ja? Ach so.
Herr Roch, und zwar habe ich die Frage, wenn die Bläschen sich an den Erdnüssen oder an den Tomaten festsetzen, liegt das ja an der Oberfläche von den jeweiligen Dingern, die man da reinwirft, ne? Also ich habe jetzt wirklich eine Frage, setzt sich das an dem Salz fest, zum Beispiel bei der Erdnuss? Oder wie setzt sich dieses Kohlensäurebläschen daran fest? Also kann ich alles da reinwerfen? Oder was für eine Oberflächenstruktur braucht das Ding?
So, Sina, jetzt nicht frech werden. Das passt hier nicht in den Lehrplan. Also ich würde sagen, du liest jetzt erstmal hier Kapitel 1 und beantwortest die Fragen darunter und lässt die anderen mal schön experimentieren.
Okay, sorry. Ich gehe gleich zum Direktor, wie immer.
Die Oberflächenstruktur ist natürlich entscheidend, aber theoretisch kannst du alles reintun. Wenn es jetzt die perfekt geschliffene, glatte Oberfläche ist, haben natürlich die Gasnuklei es schwer, sich dort zu bilden. Aber so eine Erdnuss ist ja nicht perfekt glatt, also da findet man schon was. Mhm. Ich glaube, rund ist auch immer nicht schlecht. Tomaten sind ja auch im weitesten Sinne rund. Wollen wir das mal einfach mal ausprobieren?
Einmal ja, voll gerne. Also, Aeneas greift gerade außerhalb des Bildes nach... Da war es das Zischen. Sprudelwasser.
Mineralwasser? Sprudelwasser, ja. Gibt es eigentlich wohl lebensmitteltechnisch einen Unterschied? Darf ich Sprudelwasser Mineralwasser nennen oder muss es dafür eine bestimmte Anzahl von Mineralien enthalten?
Vielleicht hat das was mit Mineralien zu tun, das weiß ich gar nicht.
So.
Genau richtig, jetzt wieder. Mitten im Juli, im Juni, im Sommer.
Schön groß. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum nimmt er ein Trinkglas, was ungefähr so groß ist wie eine Blumenvase? Weil es eine Blumenvase ist.
Ach so, ich dachte, wieso hältst du das so nah an die Kamera? Du hast es gar nicht.
Nein,
es
ist so groß. Es ist ungefähr so groß wie mein Kopf.
Okay. Es ist so schwierig immer mit Kamera. Also die uns länger hören, wissen ja, dass wir hier immer über Kamera einen Call haben bei unserem Podcast. Okay.
Ich habe deswegen eine Blumenvase genommen, weil ich nicht wusste, was für Tomaten. Es gibt ja verschiedene. Und ich habe gedacht...
Wirf bitte keine Fleischtomate rein.
Geh aufs Ganze, ich habe eine Fleischtomate.
Nein, hast du nicht.
Da ist die Fleischtomate. So, und die tue ich jetzt einfach da rein. Mal gucken.
Das ist doch keine Fleischtomate, das ist eine Strauchtomate, oder? Oh. Das sieht man sehr, sehr gut. Dass sich da auch richtig... voll interessant, man sieht in der unteren Seite der Tomate, dass sich da... sehr große Kohlensäurebläschen bilden. An der oberen Seite, die näher an der Oberfläche ist, eher nicht so.
Also die tanzt jetzt nicht hier. Vielleicht muss ich mal ein bisschen döppen. So, ab nach unten, Kollege.
Könnte vielleicht daran liegen, dass diese Tomate...
Oh, guck mal. Die dreht sich.
Die rotiert jetzt einfach die ganze Zeit?
Die rotiert die ganze Zeit.
Es ist ein Perpetuum mobile.
Ein Perpetuum mobile. Ja, einfach jetzt noch einen Deckel drauf, natürlich. Ein Deckel drauf, damit das Gas nicht raus
kann. Und die Energiekrise ist gelöst.
Und dann habe ich ein Perpetuum mobile erfunden. Und das schicke ich erstmal den KollegInnen von Spektrum der Wissenschaft als Leserbrief. Wobei, das ist vielleicht etwas zu banal. Ich müsste erst noch ein Patent anmelden und noch dazu schreiben, dass ich auch noch eine neue Theorie der Gravitation habe. Die sind ja einiges gewohnt da. Aber damit habe ich vielleicht gute Chancen. Liebe Grüße. Okay, also die dreht sich jetzt ein bisschen. Vielleicht war Fleischtomate doch nicht die gute Idee. Prost, heute Nachmittag gibt es bei mir Tomatenwasser.
Boah, du trinkst... Nee, trink es bitte nicht, Aeneas. Okay, er hat es weggestellt. Gefahr gebannt. Nein, Aeneas, nein.
Ich bin sie.
Hast du die Tomate vorher gewaschen? Weil ich glaube, was diese Kohlensäurebläschen auch machen, sind die Pestizide einmal mit an die Oberfläche nehmen.
Aber Ehek ist doch... Ehek war doch gar nicht Tomate.
Okay.
Ich habe nochmal eine zweite Flasche mitgebracht. Vielleicht hatte das nämlich zu viel... Sprudel drin. Übrigens, ich habe diesen Sprudel dort selber gemacht. Und zwar nicht mit einem Soda-Stream, so, das Stream erinnert mich irgendwie an Jetstream und macht mich so betroffen, sondern mit einem Gerät eines anderen Herstellers. Und da gibt es ja verschiedene Namen und die heißen ja so, manchmal heißen die ganz banal Wassersprudler, Go Zero oder auch My Soda Pop Joy Prestige. Etwas verstörend. Sondern mein Wassersprudler hört auf den Namen Carbonator. Und ich finde, das ist gut für mich als Mann. Nicht so mit so einem Soda-Stream, sondern mit einem Carbonator. Dann kann ich mich auch als echter Mann fühlen und muss mich nicht verstecken, wenn da andere mit ihrem 6 Meter breiten Gasgrill auftauchen.
Generell, wenn man zum Beispiel Ginger Ale trinkt und nach dem ersten Schluck das Gefühl hat, man erstickt kurz. Das ist generell, wird Ginger Ale mit Carbonatoren hergestellt.
So, ich habe jetzt hier nochmal ein sogenanntes Medium. Damit meine ich nicht eine Person, die mit meiner Oma in Kontakt tritt, sondern Mineralwassermedium und eine Tomate, wie du sie dir wahrscheinlich eher vorgestellt hast.
Ja, das ist eine Kirschtomate. Ja.
So, wir gucken. Rein damit. Oh, guck mal, die sinkt jetzt auch ganz zu Boden.
Aber das ist Mediumwasser, ne? Also das ist Medium-Sprudel.
Ja. Mhm. Die ist komplett benetzt. Ja. Oh, jetzt guck mal.
Ah, okay.
Ab nach oben.
Ja. Aber süß, sie sieht ein bisschen aus, als hätte sie Haare. Wenn du jetzt schüttelst, schüttel mal das Glas.
Jetzt schwapp ich hier wahrscheinlich gleich auf den Laptop.
Ja, schüttel stärker, genau. Und Sendung vorbei, in erster Weg.
Ja, jetzt tanzt sie einfach ein bisschen auf und ab. Also das Gas setzt sich jetzt daran fest, bleibt da, die Tomate schwimmt oben. Das, was jetzt eigentlich passieren sollte, ist, dass das Gas auch wieder abplatzt und sie dadurch wieder zu Boden sinkt. Vielleicht muss man einfach lange warten, aber vielleicht ist auch das zu sprudelig hier.
Ah, also aber meinst das war du, schon das Medium. Ist, dass es mit der...
zu viel Gas dran hat, dass wenn das... Ah, jetzt mal, ist sie gedreht?
Ja, die irgendwann droppt immer die Oberfläche, droppt die Tomate immer an die Oberfläche und dann verliert sie an der Seite, die aus dem Wasser ragt, ihre Kohlensäurebläschen.
Ja. Aber
und dann
sinken sie tut Auftrieb. Sie nicht. Ich habe jetzt gedacht, sie verliert nach und nach die Bläschen und dann sinkt sie wieder. Vielleicht muss man das mit abgestandenem Sprudelwasser machen, wo noch weniger Gas drin ist.
Sowas macht richtig Spaß, ne? Also ich würde jetzt auch, weiß ich nicht, ich würde die Tomaten erst nochmal waschen. Ich würde sie vielleicht mal mit Öl einreiben. Weiß nicht, was man alles ausprobieren
Verschiedenes,
könnte.
Verschieden stark karbonisiertes Wasser.
Ja, genau, ne? Dann hat man verschiedene Variablen.
Große, kleine, genau.
Ach ja, ich weiß
Durchmesser,
noch, was ich
das studiert Gewicht. Hab. Ach ja, ich auch.
Ja, ja. Und jetzt
leider
sitzen wir bei
drehende Tomaten. Ja.
Drehende Tomaten.
Yannick, vielen Dank für den Hinweis. Sina und ich haben es sehr gemocht.
Ja. Aussterben ist ja gerade ein Trend auf der Erde. Vielleicht hast du es mitbekommen, erst. Etwas, wo die meisten Arten irgendwie durch müssen. Aktuell sterben.
Wir stehen ja auch davor.
Ja, Fakt ab stirbt auch aus, oder was meinst du?
Ach so, Menschen. Nee.
Menschen. Ja, obwohl man sagen muss, ich glaube, die Spezies Mensch ist auf der roten Liste eher so im grünen Bereich gerade. Aktuell sterben aber, ich habe nochmal nachgelesen, pro Tag circa 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Nicht schön, aber das ist alles nicht das Ende. Er ist zurück, Ineas. Der ohrlose Graslanddrache.
Ein Drache?
Ein Drache.
Das ist ein Pilz, oder? Das ist doch bestimmt ein grün-gelber Schleimbolzen.
Ja, das gibt es ja oft, ne? Dass diese, so wie ein Tintenfisch,
die so komisch.
Tintenfischpilz oder sowas. Nee, es ist eine, also Drache ist auch ein bisschen irreführend, muss man sagen. Ne? 12 bis 15 Zentimeter große kleine Eidechse. Eine große kleine Eidechse. In Australien.
Im Mittelalter war es bestimmt, sagt Zaya, ihr habt einen Drachen gesehen.
Ja, ja, er maß 12 bis 15 Zentimeter.
Er maß eine Elle.
Er maß eine Elle, ja. Er heißt ohrlos, weil er keine Ohröffnung hat anscheinend. Weil vielleicht bei so Eidechsen hat man immer irgendwie rechts und links so kleine Ohrlöcherchen, aber das Außenohr ist von Schuppen versteckt. Deswegen ist es der ohrlose Graslanddrache.
Wie heißen die in Latein, die Eidechsen?
Kann ich dir gleich sagen. Sehr lustig, auch ein bisschen irreführend. Tympanocryptis pinguicolla. Pinguicolla. Aber so weit südlich ist er dann noch nicht.
Stell dir mal vor, der Südsee oder der Südpolforscher sagt, ich kriege gleich einen Pinguinkoller. Ich notiere Pinguinkoller. Dann stell dir vor, du bist zusammen mit jemandem anderen und ihr entdeckt den und du denkst, perfekt, dieses Tier soll jetzt heißen, wie war der lateinische Name?
Tympanocryptis pinguicolla.
Das soll heißen Tympanocryptis kürzi. das hast du dir ausgesucht, um dich zu verewigen. Und dein Kollege sagt, nee, das wird der ohrlose Drache. Wieder ohrlose Flachlanddrache, wie hieß
es? Graslanddrache, kein Flachlanddrache, Graslanddrache.
Weil manchmal heißen die Viecher doch nach dem Entdecker. Und dann denkst du, haha, ich bin für ewig, ich kann mich entscheiden. Verewige ich mich in meinem Fach oder gebe ich einen Trivialnamen wie ohrloser Graslanddrache?
Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass er so genannt wurde, weil ich finde das ist immer gut, wenn die so
lustige... Man sich vorstellen kann, was das
ja,
ist.
Ja, genau, ne? Dann weiß man genau, okay, es ist ein Drache, er lebt im
er hat keine Ohren, er lebt im Grasland.
Also damit kann man doch schon mal, dann weiß man schon mal, okay, da kommt jetzt kein Tiger auf mich zugerannt oder so, ne?
Ja. Ist jetzt wieder da?
Der ist jetzt wieder da, genau.
Also doch nicht ausgestorben. Ah, herzlich willkommen zurück.
Es war noch nicht so richtig klar, ob er ausgestorben ist oder nicht. Auf jeden Fall wurde seit 50 Jahren irgendwie keins von diesen Viechern mehr gefunden. Ich meine, ist ja auch nicht so ganz easy, ne? Weil 12 bis 15 Zentimeter große Echse sieht auch aus wie ihre Umgebung, ne? Also wenn er dann in seinem Grasland sich bewegt, der kleine Graslanddrache, dann sieht man ihn auch wirklich sehr, sehr schlecht. Man wusste nicht, ob man jetzt einen Haken dran machen muss, ist die Spezies weg oder nicht. Und deswegen haben sich ForscherInnen auf die Suche gemacht. Man wusste, die leben in so Spinnenhöhlen und dann haben die so Fake-Spinnenhöhlen gebaut. Also da halten sich so diese Eidechsen auf. Dann haben die so Fake-Spinnenhöhlen gebaut und da haben sie dann wohl mit der Methode einen entdeckt. Wo genau, wurde nicht verraten, irgendwo in Australien. Und jetzt stellt die Regierung extra 188.000 australische Dollar für diesen ohrlosen Graslanddrachen zur Verfügung, um zu gucken, finden wir noch mehr von denen.
Wollte gerade sagen, der wird mit den 188.000 Dollar relativ wenig anfangen können. Aber
vielleicht wird er damit rausgelockt, also kann es sein. Also das Projekt ist nicht, wir locken den Graslanddrachen mit 188.000 australischen Dollar aus seinem Spinnenloch raus, sondern es ist ein Projekt mit Spürhunden. Es gibt extra Hunde, die ausgebildet sind, bestimmte Arten aufzuspüren. Wildlife Detection Dogs nennt man das auch, was ich fabelhaft finde. Also, man weiß ja, dass Hunde einen sehr guten Geruchssinn haben. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern?
Die können alles aufspüren, ne?
Alles, ja. Drogen, Waffen, Menschen.
Datenträger, habe ich gehört auch, ne? Wenn der böse Rauschgift-Dealer modern geworden ist und jetzt einfach gestohlene Datensätze schmuggelt statt fieses Rauschgift, dann findet der Hund auch die CD-ROM oder den USB-Stick.
Er findet alles. Es ist auch krass, ich habe auch gelesen, in den USA gab es auch Forschung dazu, dass Beagle... Dass ja auch so eine Hunderasse drauf trainiert waren, Blut von Menschen mit und ohne Lungenkrebs zu unterscheiden und hat eine 97% hohe Trefferquote.
Also ja, wir hatten ja auch mal bei Fakt ab drüber gesprochen, dass die Hunde Corona-Infektionen schnell riechen und dass du damit, wenn du so eine ganze Kohorte testest, sagst so hier, die 20 Leute, da geht der Hasso einmal lang und da, wo der bellt, dann weiß man, hier lohnt sich das detaillierte Testen vielleicht nochmal. Sehr genau. Spannend. Und man kann die auch trainieren auf wie trainierst du denn auf ausgestorbene Arten? Weil du sagst hier, ja, für den Land Hüpfer habe ich noch einen Schlüpfer, oder?
Ja, genau. Also wahrscheinlich hat man... Ich gehe einfach drüber.
Ja, bitte, schnell weg.
schnell weg. Ich bin auch nicht ganz sicher. Also es kommt, glaube ich, ganz darauf an, was man finden möchte. Von diesen Tieren, die ausgestorben sind, die sind ja jetzt nicht irgendwie seit 1000 Jahren ausgestorben. Ne? Diese Eidechse wurde vor 50 Jahren schon mal gesehen. Das letzte Mal.
Du brauchst nur noch einen 50 Jahre alten Schäfer, und der sich erinnert. Ach ja, diesen
ja, stimmt,
ledrigen Moschusgestank. Den habe ich noch in der Nase.
Den könnte ich finden. Nee, ich weiß nicht, ich nehme mal an, mit irgendwelchen, die Viecher werden ja auch konserviert teilweise, ne? Also
wahrscheinlich nicht, auch mit Artverwandten, also dass du ja, sagst, genau. Dann hier kriegst du eine ähnliche Eidechse und dann geh mal hier suchen.
Gute Idee, genau. Diese Artenspürhunde habe ich mir mal angeschaut, die können wirklich alles finden, also von Vögeln, irgendwelchen Reptilien, Säugetiere, die werden zum Beispiel auch eingesetzt, um Bettwanzen in Gebäuden zu finden. Nicht auch crazy. Und auch Pilze und Pflanzen. Man kennt ja auch Trüffelhunde, ne? Niemand braucht mehr Trüffelschweine. Die Hunde haben den Job übernommen. Aber wer das nutzt, fand ich einfach super witzig. Die DB nutzt Artenspürhunde. Nicht jetzt wegen der Eidechse.
Wegen Bettwanzen, oder?
Nee, nicht wegen Bettwanzen. Auch nicht wegen
sehr geehrte Damen und Herren, das Premium-Abteil steht heute nicht zur Verfügung.
Genau. Unsere Artenspürhund-Staffel ist leider in Wagen 23.
Zugestiegen. Genau. In Mannheim steigt der Snackverkäufer und die Artenschutzstaffel zu.
Die DB-Hundestaffel. Die wird tatsächlich auf der Seite der DB vorgestellt. Cockerspaniel, Labradore, alles Tiere, die darauf spezialisiert sind, Arten und Tiere zu finden, die in der Nähe von neuen Bauprojekten der DB sind. Wenn irgendwo wahrscheinlich irgendwelche Gleise neu gebaut werden sollen.
Das ergibt Sinn.
Ja, dann wird erstmal die DB-Hundestaffel
Aber nee. Auch hier offensichtlich für Baustellen, dass du sagst, bevor ich hier die Schnelltrasse ausbaue, gucke ich vorher noch, ob es da den einen oder anderen ohrlosen Flachlanddrachen gibt.
Genau, den suchen die da nicht, weil der ist ja nur in Australien beheimatet, aber alle anderen Viecher, die da irgendwie geschützt werden sollten. Und das geht viel schneller. Der Slogan bei der DB ist da auch: spart Zeit beim Neu- und Ausbau der DB-Infrastruktur. Und spart Zeit ist ja was jeder, der mit der DB fährt, auch sehr, sehr gerne hört.
Hatten die schon bei Stuttgart, welche Jahreszahl sind wir inzwischen?
Ich weiß es nicht. Vielleicht
Stuttgart
können sie aber,
51.
Vielleicht können die DB Hundestaffel auch einfach das Bahnpersonal finden, wegen denen die Züge oft verspätet sind. Oder vielleicht finden die Hunde auch die Lösung für den Tarifverhandlungskonflikt. Ich weiß es nicht. Aber wenn es sowas gibt, dann kann man doch auch irgendwie andere Probleme lösen.
Gestern habe ich gelesen, Orang-Utans sind perfekte Beatboxer. Das hätten ForscherInnen herausgefunden in einer aktuellen Forschungsarbeit. Sie könnten rappen und hätten Beatboxing drauf. Also die Orang-Utans, nicht die ForscherInnen.
Die Orang-Utans mussten nur das Beatboxen der ForscherInnen bewerten. Und da kam raus, sie können Beatboxen.
Also was ist da dran? Tatsächlich gibt es eine aktuelle Studie in PNAS Nexus. Habe ich nie gehört, das Journal. Aber PNAS, das ist ja die National Academy of Sciences der Vereinigten Staaten von Amerika. Und in diesem Paper steht drin, ich ordne das mal für euch ein, erstens, die Tiere können nicht Beatboxen, zweitens, die können auch nicht rappen. So, fertig. Aber was er kann ist, und das meinen die damit und die Schlagzeile liegt nahe, er kann zwei separate Klänge gleichzeitig hervorbringen, ähnlich dem, was man manchmal beim Beatboxing hört.
Ja, also wenn man irgendwie, manchmal hört man ja so ein P und so ein, das kann man nicht durchs Mikro machen.
Kannst du das?
Nee, ich kann es nicht.
Kannst du das nicht?
Ich hab's schon mal versucht.
Komm, mach mal.
Nee, ich mach's nicht.
Also ich hab gestern gedacht, ist das so schwierig? Ich wüsste sofort, wie ich zwei verschiedene Laute gleichzeitig mache. Hab's getestet, hat funktioniert.
Was, du hast geklatscht und geschrien? Oder was?
Nein, nur mit dem Kopf.
Okay.
Und hab erstmal schnell, wie man es heutzutage macht, ein 5-minütiges YouTube-Tutorial geguckt und dabei die Hälfte vorgeskippt und nenne mich jetzt Experte. Und da habe ich ein Tutorial gesehen, wo man sagt, also das Einfachste ist, du summst und dann kannst du prima summen. Das Summen geht durch die Nase. Und dann machst du mit deinen Lippen Geräusche und die einfachsten wären für die Hi-Hat ein Kussgeräusch. Mhm. Und dann kannst du das einfach rhythmisch machen. Und dazu kannst du summen. Und dann kannst du die Bassdrum machen, indem du nicht vorne küsst mit den Lippen, sondern am Rand. Kann ich jetzt nicht so, dass es so geil klingt, aber das ist dann jetzt hier ein tieferes Geräusch so. So, das habe ich gestern eine halbe Stunde gemacht und dazu gesummt. Und danach hatte ich tierischen Muskelkater. Das war total die orale Gymnastik. Und ich dachte, das glaubt mir doch keiner, wenn ich sage, ich habe Muskelkater vom Küssen.
Vor allem würde jeder direkt denken, dass es vom Labern ist, weil du ja auch immer so viel redest. Und dann ist es einfach wieder was ganz anderes.
Also das können die Affen jedenfalls auch. Die können gleichzeitig mit ihrer Kehle irgendwelche Summgeräusche machen oder grollen und gleichzeitig mit dem Mund irgendwie klackern. Biphonische Rufproduktion. Wir hören mal rein.
Also am Ende klingt es wie so ein Grunzen und dann so ein, als hätte jemand einen Schlüssel fallen lassen.
Vielleicht hat der Orang-Utan einen Schlüssel fallen lassen und die Forscher haben gesagt, oh, zwei verschiedene Klänge, faszinierend.
Einmal nicht hingeguckt.
Wir haben zwei Samples, einmal hören wir ein Männchen und die Männchen machen wohl, wenn sie gestört werden oder kurz vor einem Kampf, gleichzeitig sprudelndes Mampfen und Grummeln. Und das, was du da als zweites hörst, das sind weibliche Orang-Utans. Bei herannahender Gefahr durch Raubtiere machen sie gleichzeitig kussähnliche Laute und Alarmrufe.
Ah.
Was lernen wir für die Wissenschaft daraus? Wir haben jetzt noch weitere Hinweise, wie sich die menschliche Sprache entwickelt haben könnte. Das ist ja schon ein ziemlich geiles Feature, was wir hier sprechen. Und man sagt jetzt, guck mal, der Orang-Utan und wir gehören ja zur gleichen Familie. Und jetzt ist eine Vermutung, wenn die sowas auch können, dann ist das ja offensichtlich ein universelles Feature in unserer Familie. Und das könnte ja sein, dass das irgendwie eine Vorstufe war, dass die frühen Menschen gebeatboxt haben, sag ich mal, bevor wir so wirklich eine differenzierte Konsonanten- und Vokalstruktur hatten.
Bevor es klassische Musik oder irgendwelche Barden gab, gab es erstmal die Beatboxer. Die urälteste Form der musikalischen Kommunikation. Sehr schöner Podcast-Tipp übrigens für euch von unseren KollegInnen bei Cosmo. Der Podcast trägt den Titel Lost Sheroes, ein sehr interessantes Wortspiel. Schauspielerin Milena Straube ist Host von diesem Podcast. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Und ich liebe dieses Thema total. Es geht nämlich um Frauen in der Geschichte, die ganz Großartiges geleistet haben, aber irgendwie trotzdem viel zu selten in den Geschichtsbüchern auftauchen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Beispielsweise der erfolgreichste Pirat der Welt, könnte man vielleicht gar nicht vermuten, war eine Frau. Solche Menschen werden beispielsweise vorgestellt. Und aktuell ist die zweite Staffel dran. Ich finde es super spannend, über diese Frauen und ihren Weg und ihren Platz in der Geschichte alles zu hören. Also hört da mal gerne rein. Lost Sheroes findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und schaut bei uns auch gerne in die Shownotes. Da haben wir den Podcast für euch verlinkt. So, das war alles zu... Ist auch immer eine wilde Mischung, ne? Gefährdete Tiere, die wieder zurückkommen. Tiere, die plötzlich Beatboxen können, Tomaten in Wasser, was habe ich vergessen?
Lockenköpfe. Gegen den Klimawandel.
Willkommen bei Fakt ab und damit auf Wiedersehen und schönes Wochenende.
Willkommen und damit tschüss. Ja.